Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ist das ein Teufelskreis? Vor lauter Stress essen wir zu viel, dann werden wir adipös, bewegen uns zu wenig und müssen zum Arzt. Dann sind wir in der berühmten Gesundheitsmühle drin. Es dauert lange, wir müssen viel bezahlen. Was kann da helfen? Ayurveda vielleicht?
Essen bereitet Lust am Genuss.
Wenn Sie sich vor eine Hochzeit ohne Hochzeitsessen, ohne Hochzeitstorte, undenkbar. Stellen Sie sich das Oktoberfest ohne Essen vor. Es ist ein pausenloses Snacking und wir wissen, dass das furchtbar teuflisch ist für unsere Gesundheit.
Erst essen sollten Sie, nachdem Sie die letzte Mahlzeit auch verdaut haben.
Essen ist nicht, was es ist, sondern das, was es einem bedeutet, was es für einen tun kann.
Sport mache ich, von mir ernähren, perfekt.
Jetzt ist genug und jetzt bist du Diabetiker.
Gestern haben wir in unserem Hörsaal ja schon viel über die Nahrungsaufnahme und deren Folgen berichtet, vom Medizinikum in Lech am Arlberg. Heute folgen zwei weitere Vorträge vom Juli 2016. Wissenschaftlich ist er nicht untermauert, der Ayurveda. Man kann also dran glauben oder auch nicht. In Sri Lanka beispielsweise sieht das ganz anders aus. Da wird Ayurveda als staatliches Gesundheitssystem angeboten. Es kommt halt immer auf die Kriterien an, die man zugrunde legt. Hans-Heinrich Riener war viele Jahre in Indien, hat dort eine eigene Klinik geleitet und gilt heute als weltweit führender Ayurveda-Experte. Inzwischen arbeitet er wieder im deutschsprachigen Raum und versucht, den Ayurveda in Europa zu etablieren, fernab reiner Wellness. Ayurveda, Lebenskraft für das erschöpfte Individuum? Darüber hat er im Juli 2016 auf dem Medizinikum in Lech am Arlberg gesprochen.
Uns geht es darum, eben nicht, dass wir denken, Ayurveda, Essen bedeutet, wir essen Basmati-Reis und Mangolassi, sondern, wie Sie dann gleich in meinen Ausführungen sehen, dass eben auch die regionale Küche integriert werden kann. Die Zukunftsforschung sagt uns, dass moderne Gesundheitswesen wird immer teuer und es gibt eine Zweiklassengesellschaft und als Folge wird die Gesundheitsverantwortung wieder dem Individuum zugeschoben. Das Individuum, das heißt Sie, meine Damen und Herren, und wir alle sind damit eigentlich überfordert und es entsteht Stress und dieser Stress macht erst recht krank. Auf der anderen Seite haben wir die Gouvernantenpolitik, die dafür sorgt, mit ständiger Regulierung den Handlungsspielraum der Bürger einzuschränken und auch mit kontroversen Gesundheitsempfehlungen aufzuwarten, die dann für eine völlige Konfusion der Individuen sorgt, was dann letztlich gut oder schlecht für ihre Gesundheit sein soll. Ayurveda hat sich schon immer mit der individuellen Gesundheitsversorgung und Verantwortung auseinandergesetzt. Ein weiser Ayurveda-Arzt hat vor 5000 Jahren gesagt, investiere in deine Gesundheit, weil wenn du erstmal krank bist, hast du zwei große Probleme. Das erste Problem ist, dass jede medizinische Intervention mit Gefahren verbunden ist. Selbst wenn Sie in der Apotheke ein frei verkäufliches Kopfschmerzmittel kaufen, lesen Sie den Beipackzettel und Sie legen wahrscheinlich die Tablette wieder weg. Erst recht für jede Art von medizinischen Manipulationen. Sobald man zum Arzt geht, ist das Leben in Gefahr. Und das andere ist heute, wie aber auch vor 5000 Jahren, Charaka, der besagte Autor, sagt, wenn du zum Arzt gehst, dann wird es auch noch teuer. Dein Reichtum wird dahin schmelzen wie der Schnee in der Frühlingssonne. Das heißt, wir haben ein Problem, dass die Kosten überhand nehmen. Sie können nicht einen kleinen Herzinfarkt fahren und dann mit der Ambulanz zum Spital und dann fragen, ich hätte gerne einen Kostenvoranschlag, was wird das kosten, bis ich wieder hier rauskomme. Und wenn Ihnen das nicht passt, fahren Sie zum nächsten Spital. Nein, wenn Sie mal drin sind in der Mühle, ist es nicht absehbar, was die Kosten sind oder überhaupt etwas möglich ist, nämlich sie wiederherzustellen. Deshalb eben ist das Hauptaugenmerk von Ayurveda nicht in der Medizin, sondern in der Gesunderhaltung der Individuen, eben um Kosten und Leben zu ersparen. Und dieses gesund zufriedene Lebensmodell basiert auf der individuellen Konstitution, die wir uns auch gleich schnell anschauen. Und damit eben haben wir sofort erfahrbare Genuss- und Nutzwerte. Und mit einem minimalen Einsatz haben wir maximalen Effekt. Dann ist natürlich die Frage, die sich stellt, die ich auch jedem meiner Patienten stelle: Was ist das Ziel ihres Lebens? Und das Ziel ist sicher nicht eben Gesundheit als Lebensziel und auch nicht Gesundheit als die neue Religion, wie man mittlerweile auch schon kritische Stimmen hört, sondern aus ayurvedischer Sicht ist Gesundheit das Instrument, um meine Lebensziele erreichen zu können. Die Aufgabe des Arztes, des Mediziners ist, das Bild einem Gestrauchelten zu helfen, wieder aufzustehen und wieder zu laufen, aber ihm nicht zu sagen, wohin er gehen soll. Das ist seine individuelle und persönliche Entscheidung. Schon früh haben sich die Philosophen damit auseinandergesetzt, was sind denn eigentlich die Lebensziele? Die sind heute noch gleich wie vor 10.000 Jahren und in 5.000 oder 10.000 Jahren von heute wird es auch noch so sein. In der Bedürfnisentwicklung, in der Persönlichkeitsentwicklung sehen Sie das Konzept von Dharma. Dharma bedeutet, ich erfülle meine Pflichten, die Pflichten gegenüber meiner Familie, meines Arbeitgebers, der Dorfgemeinschaft, der größeren Gemeinschaft des Landes. Und wenn ich diese Pflichten erfüllen kann, in vielen Gesellschaften ist es schon sehr schwierig, überhaupt diese Pflichten erfüllen zu können. Das heißt, die ganze Energie geht schon mal in diesen Teil von Dharma hinein. Dann kann ich versuchen, noch etwas mehr zu erwirtschaften mit meiner Arbeit, mit meinen Bemühungen. Das ist dann Artha. Das heißt, ich bemühe mich um materielle Sicherheit. Ich kaufe mir ein Haus, ich kaufe mir ein Grundstück, ich kaufe mir eine Firma und erweitere so mein Konzept. Und dieses Konzept wirft dann wieder genug Mittel ab, damit ich in die nächste Stufe gehen kann, nämlich in Kama. Kama bedeutet eben die Sinnesfreuden. Ich genieße das Leben, weil was eben viele Menschen in vielen Fällen nicht in dem Ausmaß gegeben ist. Und irgendwann kommt eine Sättigung. Man hat eben den Ferrari in der Garage oder man hat alles erreicht, was man erreichen wollte. Und trotzdem ist man nicht wirklich zufrieden. Und dann kommt eben Moksha, der nächste Aspekt, mit hinein. Eben die Suche nach dem eigenen Selbst. Das Schöne in der indischen Philosophie, wir sagen im indischen Subkontinent, we are not believers, we are seekers. Wir glauben nicht an etwas, sondern wir suchen etwas. Das heißt, diese ständige Dynamik in unserem Leben, eine Vermischung dieser vier Grundbedürfnisse von eben Pflichterfüllung, materielle Sicherheit, Sinnesfreuden und Selbstverwirklichung, die natürlich ein persönliches Bild annehmen von Mensch zu Mensch. Und Gesundheit ist das Instrument, damit ich eben diese Ambitionen, die ich habe in meinem Leben, auch erfüllen kann. Und dazu haben wir ein sehr einfaches Modell. Im Pentagon haben Sie die fünf Elemente. Also die fünf Elemente sind die Physik. Und in der Biologie werden aus den fünf Elementen Repräsentanten, nämlich Energien. Wir haben die Vata-Energie, die aus Wind und Äther sich ergibt. Und wir haben die Kapha-Energie, die sich auch Erde und Wasser ergibt. Und wir haben die Pitta-Energie, die sich hauptsächlich aus Feuer und zu einem kleineren Teil auch aus Wasser ergibt. Und die Verteilung gilt es zu finden, auch in einem Individuum. Das heißt, wenn ich eine Diagnose stelle, dann stelle ich zuerst die Diagnose vom gesunden Zustand. Es ist nicht so, dass jemand krank sein muss, damit er zum Ayurveda-Arzt geht. Sie sind gesund Und es wird eine Diagnose aufgrund dieses Arbeitsmodells gemacht. Das heißt, jetzt hier haben Sie das Beispiel einer Feuer- oder einer Pitta-Persönlichkeit. Da haben wir etwas mehr von dem roten Balken als jetzt vom blauen, vom Wasser-Erde-Balken oder vom Wind-Äther-Balken. Und das bedeutet eben, dieser Mensch in seiner natürlichen Konstitution wird empfindlicher sein zu alles, was mit Feuer zu tun hat. Ob jetzt das Umweltgifte sind, ob das Chemikalien im Wohnbereich sind, ob das Elektrosmog ist oder ob das Nahrung ist, die übersäuert, oder ob das Stress ist, der übersäuert. Diese Übersäuerung sind diese Feuermenschen mehr ausgesetzt und deshalb eben, wenn ich weiß, ich bin eine Feuerfrau oder ich bin ein Feuermann, dann kann ich anhand von dieser Typologie schon mal meine Ernährung und den Lifestyle entsprechend einstellen und so kann ich diese dynamische Balance, die meine Gesundheit ausmacht, auch erhalten. Neben den körperlichen Konstitutionen, die eben aufgrund der Elemente sind, haben wir auch ein Bild von einer Charakterkonstitution. Heute reden wir von Epigenetik. Epigenetik bedeutet eben, dass ich schon mit einem Set von Charaktereigenschaften in diese Welt komme. Das sind nicht angeeignete Eigenschaften, sondern sind Eigenschaften, die ich mitbekomme. Im Sinn von Epigenetik versteht man das vererbt oder die Umweltbedingungen der Vorfahren. Und wir gehen natürlich noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, das sind Informationen, die eben ihre Matrix angespeichert hat aus vergangenen Leben. Und da haben wir drei Faktoren auch. Wir haben Sattva. Sattva-Menschen sind sehr idealistisch geprägt, sie sind von Natur aus auch gesundheitsbewusst, sie achten auf die Umwelt, auf andere Menschen. Rajas ist das leidenschaftliche, aktive Element. Menschen mit diesem Charakter sind sehr zielstrebig und setzen sich ein, auch für Belange der Gesellschaft. Sie setzen sich auch ein für ihre Gesundheit, aber nur, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie auch einen Nutzen haben. Und dann haben wir die dritte Gruppe, das ist dann Tamas. Tamas ist schwer, unbewegliche geistige Kraft, also Energien. Das ist eben Menschen, die sind eher uninteressiert an ihrem eigenen Selbst und an ihrer Gesundheit und eben bewegen sich auch dementsprechend nicht. Das heißt, jeder Mensch hat diesen Set, eine körperliche Konstitution, eine Charakterkonstitution, auf der dann passende individuelle Gesundheitsmaßnahmen gesetzt werden können, die entsprechend sehr effektiv sind und die Sie in Ihrem gesunden Gleichgewicht behalten. Und eben, Gesundheit ist wunderbar, aber es ist auch nur ein Instrument, damit Sie selber sich verwirklichen können. Wie können Sie eben das anpassen? Das Wichtigste ist natürlich die Ernährung und da hat die Nahrung hat eine Konstitution und Sie haben eine Konstitution und dann müssen Sie die beiden entsprechend aneinander anpassen. In der Regel gilt eben, dass man konträr zu den verursachenden Faktoren der eigenen Konstitution sich ernährt. Wenn wir beim Bild des Pitta-Menschen bleiben, so müsste dieser Pitta-Mensch darauf achten, nicht zu heiße Nahrung essen, weil Feuer ist heiß, nicht zu trockene Nahrung essen, weil Feuer ist auch trocken, also saftig essen und er sollte oder sie sollte eben nicht feurige Sachen essen, beispielsweise oder trinken, Alkohol, in dem Sinn für die Pitta-Menschen angepasst an die Konstitution und auch da würde man eben sagen, jetzt wenn wir beim Feuermenschen sind, müssen wir, wenn wir ein Glas Wein heute Abend trinken, darauf achten, dass auch das Glas Wasser daneben ist und dass ich halt einen Wein auswähle, der weniger Säure enthält, der eher trocken ist, der viele Tannine enthält und der gut gereift ist, da geht die Säure auch weg und schon haben Sie eine richtige Wahl getroffen. Sie können auch jedes Menü in jedem Restaurant nach diesen Elementen analysieren. Ist das auf dem Menü, ist es schwer, ist es leicht, ist es kühlend, ist es erhitzend? Und schon kommen Sie überall auf der Welt zurecht und können das essen, was Ihrer Konstitution entspricht. Der nächste wichtige Punkt, der auch den Ayurveda-Ärzten schon der Antike und auch heute uns sehr wichtig ist, dass die Nahrung aus der Region stammen sollte, weil diese Nahrung hat die gleiche Luft, die gleiche Erde, auf der sie sich bewegen, die Luft, die sie einatmen, die Jahreszeiten, die sie haben, und deshalb ist es kompatibel für unser System. Es entstehen viel weniger allergische Reaktionen. Ich mache zum Beispiel auch die Massageöle hier in Österreich im Weinviertel mit europäischen einheimischen Pflanzen. Und seit ich das mache, habe ich praktisch in 10 Jahren vielleicht einmal eine allergische Reaktion gehabt. Und vorher, wie ich indische Öle benutzt habe, war das an der Tagesordnung oder an der Wochenordnung, dass die Leute auf die Öle allergisch reagiert haben. Und wenn Sie eben gerne Reis essen, dann können Sie auch Reis aus der Alpenregion essen. Der größte Reisproduzent war früher das Piemont. Oder Sie kriegen auch in der Schweiz bei uns aus dem Tessin ein Reis. Das heißt, nicht so weit weg. Oder wenn wir schauen, wie man sich früher ernährt hat, bei uns im Appenzell, 800 Meter, Milchwirtschaft, da gab es gar nichts anderes als eben die Milchwirtschaft und ein paar Kartoffeln. Und dann gehe ich runter ins Rheintal und da ist die Ernährung, war sie völlig verschieden. Ja, und heute ist das vereinheitlicht, natürlich durch die Nahrungsmittelindustrie, und das ist halt nicht gut so. Und wenn ich eben die Nahrung aus der Region esse, dann ist sie verträglicher, ich esse sie entsprechend der Jahreszeit, hat noch einen Zusatzeffekt und sie ist frisch. Ja, sie muss nicht aus Südamerika oder aus Indien oder aus China angezahrt werden. Und dann wird halt das beste und gesündeste Essen, wenn Sie zu viel davon essen oder zu wenig davon essen, ist es auch ungesund. Die Regelmäßigkeit ist auch sehr wichtig. Es ist keine gute Idee, Mahlzeiten auszulassen, vor allem wenn Sie Ihr Gewicht abnehmen möchten, sondern wenn Sie Gewicht reduzieren möchten, müssen Sie ganz regelmäßig essen, halt das entsprechende passende Essen. Weil eben, wenn Sie das nicht tun, dann geht Ihr glykämischer Index völlig aus der Norm heraus und Sie werden dann irgendwann von Ihrem endokrinen System überlistet und Ihr Heißhunger wird dann dafür sorgen, dass der Jojo-Effekt aktiv wird. Keine Einseitigkeiten, machen Sie Ihr Essen nicht zu Ihrer Religion, sondern Essen dient, dass Sie überleben können. Und erst essen sollten Sie, nachdem Sie die letzte Mahlzeit auch verdaut haben. Dann haben wir ein interessantes Konzept der Chronobiologie in der Ayurveda. Das heißt, der Zeitfaktor, der ist auch bestimmend, ganz klar. Wenn die Sonne im Zenit ist, dann ist das Feuerelement stärker und ausgeprägter. Und am frühen Morgen und am späten Nachmittag ist das Windelement leichter. Das leichte Element da, nicht umsonst haben wir überall auf der Welt die Tea Time oder Kaffee und Kuchen oder eine Jause, die man am Nachmittag nimmt. Und so können wir entsprechend der Tageszeit auch diesen Zyklus der Natur nutzen. Da haben wir schon wieder ein großes Problem, den uns eben die Politik beschert hat, nämlich die Sommer- und Winterzeit und die Lokalzeit, die im Zug der Industrialisierung abgeschafft werden musste. In Indien hatte ich ein Entwicklungshilfeprojekt auf dem Land und ich habe mir dann eingebildet, ich müsste eine Uhr mitbringen aus Bombay, batteriebetrieben, weil wir hatten weder Strom noch sonst was, und eine Glocke, und habe die dann aufgehängt den ganzen Morgen, und wie es genau 12 Uhr mittags war, drehe ich mich um, wie ich die Uhr aufgehängt habe, und da standen alle Landarbeiter vor mir und die wussten auch, dass es 12 Uhr ist. Und ganz einfach, wieso? Die haben einfach den Sonnenstand beachtet und den Schatten bei den Bäumen. Sie wussten, jetzt ist 12 Uhr, jetzt können wir nach Hause gehen, ins Dorf und Mittag essen. Und die Jahreszeit, auf der müssen wir uns anpassen. Es ist ja nicht so, dass die Grippeviren im Sommer nach Australien reisen. Die sind ja immer hier. Und warum werden dann die Leute krank im Frühjahr und im Herbst? Das ist der Übergang von warmen zum kalten oder von kalten zum warmen Wetter. Und da braucht der Körper sehr viel Immunkraft, um das auszugleichen. Und diese Immunkraft fehlt natürlich, um mich zu verteidigen gegen exogene Faktoren. Das heißt, es ist nicht immer die Bösen. Man zeigt immer auf böse Mikroorganismen. Dabei zeigen 3 Finger auf mich, nämlich meine Immunität. Und wenn meine Immunität gegeben ist, dann kann ich beruhigt schlafen und muss keine Grippeimpfung machen. Dann haben wir den Zyklus in Bezug auf das Lebensalter. Wir haben den Zyklus bei den menstruierenden Frauen, wo auch wieder die Chronobiologie mitspielt. Beispiel: die prämenstruelle Phase ist von Feuer geprägt und darum sind dann dort Feuersymptome. Der Fluss der Menstruation ist von Wind, von Vata geprägt und entsprechend sind die Symptome Krämpfe oder Schmerzen. Und die fruchtbare Phase ist das Wasser-Erde-Element, das ist dann Kapha. Also auch da können wir uns genau anpassen. Die Frauen müssen praktisch im Zyklus ihre Ernährung nochmal anpassen, nicht nur auf die Konstitution und eben auf Bezug zu Essen, das heißt saisonale. Dann ganz interessant, jetzt gehen wir in die Pathologie oder in die Krankheitslehre der Ayurveda hinein. Wir reden von den vermeidbaren Krankheitsursachen und immer wieder, eben wenn wir die Krankheit nachschauen in den Lehrbüchern, wie ist die entstanden, was ist die Ätiologie davon, dann stoßen wir auf dieses Navagendriya, das heißt das Unterdrücken der natürlichen körperlichen Dränge. Die ganzen Energien im Körper werden blockiert, indem ich eben einen natürlichen Ablauf blockiere. Beispielsweise weiß man ja, die Lunge, der Luftstoß beim Niesen ist etwa 300 Stundenkilometer, wenn er ankommt vorne in ihrer Mundhöhle. Und dann frage ich Sie, was passiert, wenn Sie einen Ferrari mit 300 Stundenkilometer an die Betonmauer fahren und Sie eben die Nase zuhalten. Und dieser enorme Luftstoß dann in ihre Nebenhöhlen, in ihre Stirnhöhlen hineinschießt und zurück in ihre Lungen. Das heißt, das sind enorm starke, krankmachende Faktoren. Und auch hier ein anderer vermeidbarer Krankheitsursache. Wir sagen, es gibt vier Möglichkeiten des Sinneskontaktes, das heißt, wie ihre Sinne auf die Sinnesobjekte reagieren können. Drei davon sind krankmachend, einer davon ist gesund. Und es geht darum, eben Karma, Sinnlichkeit entsprechend ihrer Konstitution und ihrem Lebensalter auch aktiv zu leben. Und das wird zu ihrer Immunität stark beitragen. Dann gehen wir so weit, dass wir sagen, Abusus der eigenen Intelligenz. Da geht es um die Emotionen. Ich selbst habe die Erfahrung, dass meine ältere Schwester mir zu ihrem 40. Geburtstag sagt, Hans, ich bin völlig traumatisiert von einer Aussage von dir vor 30 Jahren. Ich hätte mal gesagt, sie hätte einen dicken Hintern. Und das hat sie geprägt, diese Verletzlichkeit. Das Thema haben wir auch gehabt. Das heißt, hätte ich geschwiegen, eben, ich kann mir das denken, dann habe ich damit zu tun und muss damit umgehen können. Wenn ich aber etwas sage, oder früher hat man ja sehr viel Wert eben auf einen Fluch oder eine Verbannung gelegt. Das heißt, einmal ein Wort wurde nie zurückgenommen. In vielen Gesellschaften ist das heute noch so. Oder noch schlimmer, ich mache das körperlich aus, ich bin gewalttätig gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Frau, gegen Nächsten oder abhängige Personen von mir, dann hat das natürlich enormste pathogene Auswirkungen. Und eine der Medizin ist eben das Verzeihen der Kränkungen. Und hier kommen wir eben zu den gezielten Maßnahmen, die wir setzen können. Sie haben sicher schon vom Panchakarma gehört. Panchakarma ist die Primärtherapie, könnte man sagen, in der Ayurveda. In der Primärtherapie der Ayurveda arbeiten wir nicht auf die Symptome oder auf die Krankheit, sondern wir arbeiten vor allem auf die Immunisierung der geschwächten Systeme, Organe, Gewebe. So man könnte sagen, es ist wie eine Immunisierungskur und anhand der Diagnose natürlich auch vom Charakter und von der körperlichen Konstitution eines Menschen kann ich dann diese Maßnahmen sehr gezielt setzen. Und natürlich diese gesundheitlichen Maßnahmen kann ich im Wellness einsetzen, ich kann es auch in der Medizin einsetzen. Und so war ja auch unser Zugang ganz klar in Europa. Der erste Zugang war über die Wellnessindustrie. Mittlerweile wissen die Menschen, die jetzt vielleicht über Wellness zu Ayurveda gekommen sind, dass wir auch Medizin machen können. Das ist vor allem, was ich in meiner Appenzeller-Praxis mache, wo ich vom Bluthochdruck bis unerfülltem Kinderwunsch oder psychiatrischen Beschwerden oder ADS, ADHS, Myome, Zysten und so weiter alles behandeln kann. Panchakarma ist eine Möglichkeit. Natürlich brauchte ich die entsprechenden Medikamente. Im Appenzell habe ich meine eigene Apotheke und kann meine eigenen kräutermineralischen Mischungen machen und abgeben. Und glücklicherweise gibt es auch aus der tibetischen Medizin sehr viel Parallelen. Ayurveda ist quasi im 8. Jahrhundert dann auch nach Tibet gekommen. Die Klassiker wurden übersetzt und es wurde dann eine eigenständige Medizin, die aber sehr verwandt mit unseren Prinzipien ist. Das heißt, auch das sind Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die ich verschreiben kann.
Der Philosoph und Ayurveda-Experte Dr. Hans Riener informierte uns über die 3000 Jahre alte indische Heilkunst. Eng verbunden mit dem Ayurveda ist auch die tibetische Medizin. Einer der Experten in diesem Bereich ist der Biophysiker Herbert Schwabel, der jetzt über Stress, Ernährung, tibetische Medizin spricht. Versprochen, ihr seid jetzt keine 7 Jahre in Tibet, sondern nur 30, aber doch intensive Minuten.
Das Ehepaar Hilde und Willi Senft, die haben sich zur Aufgabe gesetzt, die Ähnlichkeiten der Bergkultur, also zwischen dem Himalaya und den Alpen, auszuführen. Und warum ist es so ähnlich? Weil man nämlich in der vorindustriellen Zeit natürlich auch aus den ähnlichen Werkstoffen mit den ähnlichen Gegebenheiten umgehen musste. Und somit findet man viele Ähnlichkeiten, die sich sozusagen, wenn man im alpinen Raum ist und wenn man so im Himalaya ist, sieht man, dass da doch immer wieder dieselben Antworten gefunden wurden. Den Unterschied, den ich jetzt in Bezug auf die Medizin dann machen wollte, ist, dass bei uns im alpinen Raum das Wissen natürlich, man sagt, dass die Kräuterfrauen zum Beispiel oder diejenigen, die das in der Familie weitervererbt haben, das noch eine Volksmedizin ist, während in Tibet schon im 8. Jahrhundert die Medizin durch Medizinschulen, damals vor allem in den Klöstern, zu einer Wissenschaft gemacht wurde. Das heißt, man hat sich sehr früh damit befasst, dieses Wissen sozusagen zusammenzufassen und in diesen Klosterschulen weiter zu verbreiten. Dazu möchte ich sagen, dass ich natürlich auch persönlich Kontakte zu Tibet oder auch unsere Firma, aber ich persönlich auch Kontakte habe. Hier ist einer der Leibärzte des Dalai Lama, mit dem ich gerade auch Gelegenheit hatte, in Nordindien Gespräche zu führen, weil nämlich die tibetischen Ärzte haben eine Kunst auch entwickelt, die sogenannte Pulsdiagnostik. Das ist etwas anderes als bei uns. Wir haben die Pulsdiagnostik im High-Tech-Status, haben wir auch die Heart-Rate-Variability-Messung. Das ist vielleicht der westliche Pendant dazu. Die Tibeter machen das mit je 3 Finger, wird der Puls gemessen und es wird an der Innen- und an der Außenseite jeden Fingers. Das heißt, er misst an jeder Hand 6 Pulse. So kann auf das Wesen, auf die energetische Balance der inneren Organe schließen. Das heißt, eine hohe Kunst und dann wird beschrieben, wenn man noch Ernährung, den Lifestyle, wie man modern sagt, dazu fasst, dann kann man da zu einer Diagnose kommen oder zu einer Aussage über den Gesundheitsstatus der Person. Nun, wie funktioniert das Ganze? Dazu müssen wir uns einmal schauen, in welcher Gegend leben die Menschen. Und hier vielleicht noch ein Hinweis, wir haben viel über Ernährung gehört. Eine Sache, Getreide, kann man unterschiedliche Ansichten haben. Für die Tibeter ist es so, dass sie vor allem Gerste verwenden. Und Gerste ist ja eigentlich, könnte man sagen, von den Getreiden, vor allem in Europa, eigentlich ein unterschätztes. Im Bier haben wir gehört, ist es drinnen. Problem des Alkohols. Die Tibeter, die essen Zampa, das ist geröstete Gerste. Und da ist es ganz wichtig, das hat einen Stoff drinnen, das es eben zu diesem Superfood macht. Das ist das Beta-Glucan, also so lösliche Ballaststoffe, die insbesondere dann gegen das Cholesterin wirken oder die Darmflora auch aufrüsten sozusagen oder ernähren. Das heißt, hier die Tibeter schon von der Ernährung her kommen dahin. Natürlich ist es ein karges Land, aber es sind doch so Hinweise, dass man auch hier schon also erste Impulse aufnimmt, eben was sich empirisch über die Jahrhunderte herausgebildet hat, die Gerste. Also ich glaube, das sollte man vielleicht auch bei uns wieder mehr in den Speiseplan aufnehmen und vom Weizen sozusagen wegkommen und mehr Gerste verwenden. Ein zweiter Hinweis noch, den konnte ich jetzt aus der Schweiz kommend nicht ganz hintansetzen. Das ist hier ein Buch, das ist ein Nachbarvolk in einem Tal Und wenn Sie den Autor sehen, Ralf Bircher, und wer jetzt weiter assoziiert, das Müsli, man weiß ja das noch, das Bircher-Müsli. Dr. Bircher hat das in Zürich erfunden und ein Hinweis war eben dieses Volk am Himalaya. Was hat er daraus noch mitgenommen? Wir haben das ja beim Studentenfutter auch schon mal gehört. Es geht also darum, einerseits Früchte, beim Bircher war es vor allem der geriebene Apfel, und Nüsse zu verwenden. Kommen wir wieder in dieses Brain Food hinein. Und dann die getrockneten Früchte, und das ist bei den Hunza insbesondere gewesen, die Marille, Aprikose, die haben das sozusagen getrocknet. Das ist bei den Hunzas sehr wichtig gewesen. Und da sieht man, das sind so verschiedene Bezüge, die wir jetzt merken, die schon in unsere Kultur hereingekommen sind, wo es schon aus verschiedenen Medizintraditionen wir hier Verschiedenes zusammengeführt haben. Tibetische Medizin. Woran erkennt man, dass der Medizinbuddha ist, weil er eine Pflanze in der Hand hält? Und diese Pflanze ist eine ganz bestimmte Frucht, die er in der Hand hat. Diese Frucht ist eine sehr gerbstoffreiche Frucht. Wieder Gerbstoffe, diese Flavonoide, Gerbstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe, die ja ganz wichtig sind, um eben für unsere Gesundheit genau diesen wichtigen Beitrag in sich tragen. Und diese Myrobalane, die ist fast in jeder tibetischen Rezeptur, also dieses gerbstoffreiche Konzept ist eine der wichtigsten Heilpflanzen der tibetischen Medizin. Und es ist eine alte Ganzheitsmedizin. Jetzt schauen wir uns ein bisschen an, wo diese alte Ganzheitsmedizin herkommt und wo sie verortet ist. Beginnen wir in China, kennen wir alle TCM, die chinesische Medizin. Wir haben Ayurveda, die Wissenschaft vom Leben, vom indischen Subkontinent. Yoga in der Früh und etwas, was bei uns in der griechischen Antike begonnen hat, dann weitergegangen ist. Wir haben auch von diesem berühmtesten aller Ärzte, von Ibn Sina, wie er arabisch heißt oder auf lateinisch Avicenna, der also praktisch das Wissen der Griechen in die arabische Welt weitergeleitet hat. Und von der arabischen Welt ist es dann auch zu uns gekommen, weil wir vergessen das heute ja so, dass die Araber auch einmal in Spanien ansässig waren. Und so kam dieses medizinische Wissen nach Paris und im Mittelalter hat man über diesen Weg wieder die Antike entdeckt. Also das, wo wir im Mittelalter begonnen haben, griechische Schriften zu lesen, das war eigentlich, weil sie diesen Umweg gemacht haben. Und gleichzeitig ist das aber auch nach Osten gegangen und ist auch heute noch im Persisch, im indischen Bereich als Unani-Medizin bekannt. Also dort wird das griechische Erbe noch weitergeführt. Und diese Medizinen, die waren schon vor 2000 Jahren, waren die schon bekannt. Und damals kam der Buddhismus nach Tibet. Und im 8. Jahrhundert gab es die Dalai Lamas noch nicht. Der König hat sich hingesetzt und hat gesagt, wir brauchen sozusagen die besten Gelehrten unserer Zeit, also chinesische Medizin, Ayurveda, und jemand von der Unani-Medizin und die sind zusammengekommen und haben eine neue Medizin gemacht und das war die tibetische Medizin. Somit finden wir von all diesen Medizinformen etwas in der tibetischen Medizin und es ist also damit auch eine gegründete Medizin, eine Synthese und das meinte ich anfangs, wo ich gesagt habe, bei uns im Alpenraum, das ist Volksmedizin, während dort ist es eine gegründete Medizin, eine wissenschaftliche Medizin. Natürlich, als moderner Mensch muss ich dadurch sagen, vorwissenschaftlich. Aber es ist in sich eine geschlossene Wissenschaft. Nun, welche Prinzipien hat die tibetische Medizin? Und da glaubt jeder, das ist ja schön bunt. Für die Tibeter hat das eine bestimmte Bedeutung. Es sind nämlich fünf verschiedene Farben. Und diese fünf verschiedenen Farben, das sind die fünf Elemente. Die fünf Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft. Diejenigen, die ein bisschen was über Griechische über die antike Welt wissen, das Mittelalter, die wissen, dass das dann auch bei uns war, diese vier Elemente. Und die Tibeter aus der buddhistischen Konzeption wird auch klar, also es braucht auch einen Grund, eine Umhüllende darum und das ist der Raum. Das heißt, wenn etwas da ist, muss ja sozusagen auch etwas vorher da gewesen sein, es muss ja die Möglichkeit da sein, dass sich etwas ausbreiten kann und das ist der Raum. Diese fünf Elemente, die regieren den Kosmos. Wenn sie den Kosmos regieren, wenn der Kosmos daraus aufgebaut ist, ist jeder Mensch daraus aufgebaut, die Nahrung. Und aus dieser Konzeption baut sich jetzt natürlich damit auch die Medizin auf. Wie ist der Körper aufgebaut? Was fehlt dem Körper? was hat er zu viel, was zu wenig, all das bezieht man jetzt auf diese Elemente. Das ist natürlich für den modernen Menschen wieder ganz schwierig. Was heißt das jetzt? In sich ist es ein logisches Konstrukt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die Gebetsfahnen kommen. Das heißt, die werden deswegen in den Wind gehangen, weil die Tibeter damit signalisieren wollen, wir wissen, wie der Kosmos funktioniert. Es sind fünf Elemente und wenn es im Wind flattert, dann treten wir mit dem Kosmos in Interaktion. Wir sagen dem Kosmos, hey, wir wissen auch über die fünf Elemente Bescheid. Wir wollen den Kosmos mitordnen. Nun, dazu, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wir müssen uns da aber nicht weiter vertiefen. Es gibt dann noch drei Energien, die diese fünf Elemente regieren, als dynamische Prinzipien regieren. Und zwar das Feuerelement vom Prinzip Tripa, Luft vom Prinzip Lung, Becken von Wasser und Erde. Und diejenigen, die jetzt zählen können, die sagen, das sind ja nur vier Elemente. Nicht? Was habe ich vom Raum erklärt? Vom Raum habe ich gesagt, dass er das Ganze umgibt. Das heißt, all diese vier Elemente, die materiellen Elemente, wenn man so will, sind eingebettet in den Raum. Oder man könnte auch sagen, wie die moderne Physik das auch immer wieder beschreiben will, den Äther, also das Vakuum, wie man ganz modern sagt. Nun, diese fünf Elemente, und jetzt wird es spannend. Und jetzt kommen wir schon auf die Ernährung. Und wie konnten die tibetischen Ärzte, wie kann man jetzt überhaupt etwas klassieren? Und das ist wirklich spannend und auch ein großer Unterschied zur modernen Wissenschaft. Die Tibeter hatten ja gar keine Wissenschaft, so wie wir das hatten, Mikroskope oder etwas zerlegen, Moleküle, Atome. Wie konnten die denn überhaupt finden, was die Qualitäten sind? Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil das kann man gemäß der tibetischen Auskunft durch die Qualitäten und durch den Geschmack der Dinge feststellen. Das heißt, jedes Ding, vor allem wenn wir jetzt konkret ans Essen denken oder an die Kräuter denken, die eine bestimmte Geschmackszusammensetzung hat, wir sehen das beim Beispiel Luft oder Lung, wenn es scharf, bitter und herb diese Qualitäten, Geschmacksqualitäten vertreten sind, dann hat das die Qualität Luft oder Lung. Das heißt, der Mensch hat das Sensorium, die Umwelt zu erkennen und über die Umwelt Aussagen zu treffen. Wir brauchen also keine Apparate. Jetzt könnte man sagen, ja gut, wird es auch Erfolg haben. Und das muss ich natürlich erst beweisen, dass diese Ansicht auch richtig ist. Aber es ist spannend zu sehen, dass man vorwissenschaftlich auch etwas, was man heute aus der Wissenschaft eigentlich ausgeschieden hat, als die wichtigste sensorische Qualität ansieht. Wenn Sie heute einen Pharmazeuten fragen würden, na, wie würden Sie Aspirin charakterisieren? Und Sie sagen, ja, das schmeckt bitter. Sagt er, okay, das ist ja nicht... So macht man das doch nicht. Da muss man das Molekül kennen und Schlüssel-Schloss-Reaktion und so weiter. Für die tibetischen Ärzte, nein, die Pflanzen erschließen sich durch den Geschmack. Und da sind wir wieder dort an dem alten Wissen, wer nämlich auch in der Volksmedizin fragt und sich die alten Bücher anschaut, auch dort wurde, auch bei uns in der Volksmedizin, wurde zuerst über den Geschmack, über das Aussehen, über Ähnlichkeiten, wurden eigentlich hier die Wirkprinzipien erschlossen. Wir haben nur gesagt, in der modernen Wissenschaft sagt man, ja, das ist vorwissenschaftlich, das ist alt, das bringt es nicht so wirklich. Nun, wenn ich jetzt sage, wir arbeiten damit tatsächlich, wir arbeiten in der Schweiz seit über 40 Jahren mit tibetischen Formeln, wir stellen auch in der Schweiz tibetische Formeln her. Das heißt, haben eine gewisse Erfahrung und haben auch versucht, diese Erfahrung so weit zu führen, dass wir es dort unsere Produkte als Arzneimittel, auch in Österreich haben wir ein Arzneimittel, das erste Arzneimittel überhaupt einer asiatischen Medizin, das in der Europäischen Union den Status eines Arzneimittels bekommen hat. Das wurde von unserer Firma, Zusammenarbeit mit der Wiener Behörde, der AGES, wirklich in der Europäischen Union, das erste Mal, dass hier auch ein asiatisches Arzneimittel den Arzneimittelstatus erreicht hat. Wie geht das? Warum kann man das machen? Nun, nachdem die Chinesen dort einmarschiert sind, gab es auch eine Flüchtlingsbewegung und das war damals in den 1950er, 1960er Jahren, war die Schweiz eigentlich der Staat in Europa, der tibetische Flüchtlinge aufgenommen hat. Auch heute noch leben ca. 8000 Tibeter in der Schweiz. Das war also für die damalige Zeit war das eine große Zahl. Und das ist sicher ein Grund, warum wir uns in der Schweiz mehr mit der tibetischen Medizin schon seit 1960 befassen. Ein anderer Zweig ist der, dass eine Ärztefamilie aus dieser Gegend von Buryatien, der Zar hat gehört, da gibt es Ärzte, die können was. holen wir doch einen an den Zarenhof. Der hat dann 1850 die erste Apotheke in Europa, die erste tibetische, geöffnet. Wenn man die Geschichte kennt, weiß man, dass der Zarenhof bis circa 1916 ein sehr bequemer Ort war. Dann aber natürlich durch den Zuge der russischen Revolution es eigentlich genau der schlechteste Ort war, sich aufzuhalten. Und somit wurde die Familie vertrieben. Ein Teil der Familie ging dann nach Warschau, war dort sehr bekannt in den wilden 20er Jahren, aber ist dann auch im Zuge des Zweiten Weltkrieges, Sie wissen, Warschau wurde komplett zerstört von der deutschen Armee. Die Russen sind dann gekommen, das heißt, es ist hin und her gegangen. Die Praxis ist eigentlich da niedergelegen und so kam das neutrale Zürich in den 1960er Jahren zum Zug und so kamen die Ärzte und mit ihren Rezepten dann nach Zürich und so begann es, dass die Schweizer Tradition mit der tibetischen Medizin begonnen hat. Und eben damit auch begonnen hat, diese Kräuterformeln, die nach diesen alten Prinzipien komponiert sind, herzustellen. Und da hat sich schon eine Schwierigkeit herausgestellt, weil nämlich diese Rezepturen Vielstoffgemische sind. Das heißt, es geht dort nicht so wie bei uns, schon von Aristoteles. Er hat unser Denken auch sehr beeinflusst. Wenn es irgendwo einen Effekt gibt, muss es eine Ursache geben. Das hat sich im Volksmund fortgesetzt, auch im christlichen Volksmund. Eine Krankheit hat Gott ein Kraut geschaffen. Für die Tibeter ist das nicht so. Sie sagen, man muss mehrere Kräuter, dieses Vielstoffgemisch, wie man es auch in der Ernährung hat, man muss verschiedene Kräuter zusammenbringen. Das klingt jetzt vielleicht jetzt sehr logisch, wenn ich Ihnen das so sage, aber wenn Sie jetzt an die Pharmazie gehen, an die Universitäten und dort heute die Forscher konfrontieren, Pharmazeuten, und sagen, ich möchte jetzt ein Gemisch aus vielen Pflanzen untersuchen, sagen, nein, wir wollen den Wirkstoff finden. Was ist jetzt das eine Molekül, das da wirksam ist? Das heißt, hier haben wir schon erste Schwierigkeiten gehabt, auch die Behörden zu überzeugen, dass man eben diese Vielstoffgemische hat. Nun, damit man die herstellen kann, muss man es auch anbauen. Andere Kräuter kommen aus Indien, muss man natürlich alles Qualitätssicherung machen. Dazu braucht man ein Labor, dazu braucht man verschiedene Einrichtungen. Das heißt, wir haben hier natürlich State-of-the-Art-Maschinen, die dann sozusagen diese Kräuter, die vermahlen sind, in die Mischungen komponieren. All das natürlich unter pharmazeutischer Qualität für diejenigen, die wissen, das heißt GMP, Good Manufacturing Practice für Pharmazeutika. Das heißt auch hier, dass man sicherstellen kann, dass keine Schwermetalle oder irgendwelche Belastungen, heute die Umwelt ist ja alles schon belastet, da muss auch Pestizide, Schimmel und so weiter, das muss man alles prüfen und muss wirklich schauen, dass das nach hygienischen Standards gemacht wird und nur so ein Material verwendet wird. Nun, der Ansatz ist also, jetzt haben wir das alte Wissen kennengelernt, neue Forschung, wie kann man das in Verbindung bringen? Wie kann man jetzt auf Stress antworten? Und da habe ich Ihnen jetzt drei Beispiele mitgebracht. Drei Beispiele, die jetzt zeigen sollen, wie kann man denn das anwenden? Und damit können Sie vielleicht dann erahnen, wie das funktionieren könnte. Na gut, bevor wir dazu gehen, also Gelassenheit und diese Achtsamkeit, das ist natürlich eine Botschaft, die die Tibeter auf jeden Fall geben. Aber jetzt gehen wir zu den Kräutern. Was kann man hier machen? Vielleicht schon ein erster Hinweis ist abwarten, haben wir gehabt, Tee trinken. Ein sehr gutes Rezept, das können Sie selber sehr gut machen. Frischer Ingwer, heißes Wasser, etwas Honig dazu, nicht zu viel. Kann man heiß trinken, kann man auch gekühlt trinken, vorzüglich. Also für die Tibeter ein sehr erfrischendes Getränk. Also jetzt haben wir uns sozusagen mal achtsam beruhigt. Wir haben schon ein bisschen Tee getrunken und jetzt schauen wir uns einmal die Stresstypen an. Was könnten wir denn da sehen? Und da habe ich einmal Ihnen einen ersten mal da gebracht. Nicht? Wenn man als Manager charakterisiert wird, dann ist es oft so, nicht? Da kommt der Typ, der in Verantwortung steht, schwere Verantwortung, dementsprechend auch natürlich muss man mit teuren Zigarren sich umgeben. Das ist gut, das kann durchaus aber auch sein, dass man gar nicht so chefmäßig daherkommt, aber die Überarbeitung kann dann auch kommen, wenn alle von einem etwas wollen. Und jetzt müssen wir gar nicht immer nur an die da oben denken, die Manager, die gestressten Büromenschen. Das ist durchaus auch für jemand, all das, was wir gehört haben von diesen High-Fructose-Korn, und dann wahrscheinlich Fast Food, wenn das alles dazukommt und dann noch der Stress, der sozusagen im Alltag entsteht, dann ist es eben, dass ein bestimmter Typus entsteht. Und was sagen jetzt die Tibeter zu so einem Typus? und interessanterweise nicht sehr viel anderes, weil hier sehen wir mal die westlichen Risikofaktoren, die hier vernetzt wirken bei so einem Typus. Und das sind die Risikofaktoren der Arteriosklerose. Die sollte, wenn ich es jetzt in Österreich sage, jeder durchschnittlich gebildete Kronenzeitungleser mittlerweile kennen oder in Deutschland der gebildete Bildleser, weil das wird schon so oft gesagt, das weiß mittlerweile jeder schon, dass das schlechte Cholesterin, Diabetes, hoher Blutdruck, aber eben auch nicht nur Rauchen, Stress gehört da dazu, wenn das Ganze dazukommt. Es geht hier um eine Low-Level-Entzündung, hier die Entzündungsfaktoren, wenn diese High-Sensitive CRP zum Beispiel, man kann das auch messen heute, also das heißt, wenn eine Low-Level-Entzündung, die sich dann aufbaut, das sind die Risikofaktoren. Das ist aber jetzt die westliche Sicht. Und die Tibeter, jetzt müssen wir wieder zurück zu diesem dreiwertigen Bild. Lung, Tripper und Becken, das sind diese drei dynamischen Prinzipien. Und die Tibeter sagen im Wesentlichen, die Tripper, die Hitze, die versteckte Hitze im Körper steigt. Ist doch interessant. Der eine sagt versteckte Entzündung. Wir wissen alle, dass Entzündung eine erhöhte Aktivität des Immunsystems ist. Und tatsächlich sagen die Tibeter, in diesem Fall, da charakterisiere ich das durch ein zu viel an Tripper, zu viel an Hitze. Sie sagen weiter, dass das bewegende Prinzip Lung, das geht hinunter, weil der Blutfluss stagniert. Und gleichzeitig das Prinzip Becken, das feste Prinzip, der Anstieg der festen Materie im Blut steigt. Ohne dass die jetzt etwas wissen, weil wir modernen Menschen, wir würden jetzt sagen, chronische Low-Level-Entzündung, verringerte Blutzirkulation, eben die Arteriosklerose heißt ja, Arterien verschließen sich. Und feste Materie, wir sagen ja, da ist erhöhter Fettanteil im Blut, das heißt, diese fette Materie im Blut steigt an. Es kommt zur Ablagerung von Plaques in der Gefäßwand und so weiter. Die wussten ja noch gar nichts über die Funktion des Blutkreissystems, gar nichts, und plötzlich gibt es eine Korrespondenz. Und jetzt kommt natürlich auch eine Antwort darauf, was kann man tun, und da wäre eben dieses Arzneimittel, das ich vorher erwähnt habe, wo wir in Europa die erste Zulassung für ein asiatisches Arzneimittel bekommen haben. Es hat 21 Inhaltsstoffe, die könnte ich Ihnen alle aufzählen, das sind Blüten, Früchte, Gewürze, die Myrobalane vom Medizinbruder, die ist auch drinnen, ein Mineral ist drinnen und Kampfer, aber das Wesentliche ist hier, Hitze baut sich auf, also was braucht man? Eine kühlende und eine bewegende Formel. Und für die Tibeter ist diese Mischung aus diesen Herb-Bitterstoffen zusammen mit dem Kampfer, das ist eine kühlende Formel. Das heißt, wenn man kühlende, energetisch kühlen, also ich rede jetzt nicht von Sachen, die man aus dem Kühlschrank nimmt, sondern wenn man eine energetisch kühlende Formel als Antwort findet, dann kann man diesen Stressfaktoren, die der Arteriosklerose zugeordnet sind, entgegenwirken. Wir konnten das dann auch, diese Vielstoffeigenschaften, dann prüfen. Vielstoffe sind drinnen, also gibt es viele Ziele, Multitarget. Im Wesentlichen konnten in wissenschaftlichen Untersuchungen wirklich diese antientzündliche Wirkung, diese Hemmung inflammatorischer, also entzündlicher Signalwege dieser Formel nachweisen. Das heißt, das alte Wissen, die gar nichts wissen über Entzündung, Immunsystem, gar keine Ahnung, und plötzlich gibt es ja eine Korrespondenz. Für mich total faszinierend, dass das überhaupt gelingt und dass man das auch wissenschaftlich diesen Weg nachgehen kann, dass der auch eine gewisse Logik hat. Natürlich muss man da wirklich in die Tiefe gehen, da geht es auch um Zellschutz, dass man also die Zellen schützt und natürlich, dass man ganz auf der Basisebene auch diese antioxidativen, diese Schutzmechanismen natürlich auch drinnen hat. Aber da müsste man einen ganz eigenen Vortrag machen, wo man wirklich nur über die Details dieser Wirkungen einzieht. Im Wesentlichen zielt es darauf, dass die Mikrozirkulation, also die Versorgungsfunktion der Arterien in die kleinsten Gefäße wieder intakt kommt, dass die Zellen wieder ernährt werden und dann durch diese kühlende Formel diesem Stress entgegengewirkt wird. So, das wäre jetzt der eine Punkt hier, dieses kühlende, antientzündliche Wirkprofil. Ein anderer Stresstyp, der probiert jetzt, sich gesund zu ernähren. Ist ja nichts dagegen einzuwenden, nicht? Absolut nichts. Super Rohkostplatte, alles in Ordnung, die Dame schlank, läuft. Und dennoch, jetzt kann es dazu kommen, dass diese Dame Schwierigkeiten hat, es kann auch ein junger Mann sein, obwohl er vielleicht aktiv ist, vielleicht aber doch irgendeinen Moment dieser Stress ausgesetzt und jetzt sagt er, ich mache eh alles richtig, Sport mache ich, tue mich ernähren, perfekt, hat nur etwas vergessen. Das heißt, dass so eine Ernährung eigentlich auch die Verdauungsenergie schwächt. Tibetisch heißt die Verdauungsenergie Metö. Stress schlägt auf den Magen, ist für die Tibeter ganz wörtlich. Es vermindert die Verdauungsenergie. Und wenn man schlechte Verdauungsenergie hat und dann glaubt, dass wir das auch noch können, wie ein Wiederkäuer, also die sozusagen sehr lange durch den Prozess des Wiederkauens, die können auf der Wiese stehen und können sozusagen rohes Gras essen und das verdauen. Kalte Speisen noch dazu, wenn diese Rohkostplatte direkt aus dem Kühlschrank kommt, auch thermisch kalt ist, ein kaltes Getränk dazu, das ist schwer verdaulich. Der Magen reagiert sehr sensitiv auf diesen Kältereiz und verschließt sich. Das heißt, die Energie wird nicht bereitgestellt, die notwendig ist. Das Gehirn braucht auch die Energie, um hier überhaupt tätig zu sein. Das kann aber auch durch bestimmte Umstände sein, wie Rekonvaleszenz nach einer Krankheit, auch im Alter, wenn man weniger isst. Und dann glaubt, jetzt muss ich mich noch extra, weil ich ja gehört habe, alles ist böse, nicht? Man hat nicht gehört, gute Fette sollte man auch nehmen und man sollte vielleicht eben die thermische Zusammensetzung. Und dann wundert man sich vielleicht auch, und das geht auch dann bis hin zur Sexualität, Libido, aber auch bei den Frauen sehr oft bekannt dann auch die Rückenschmerzen. Woher kommt das bei den Tibetern? Das hängt alles zusammen mit der geschwächten Verdauungsenergie, mit den kalten Nieren. Alles hängt zusammen. Das heißt, ein kühler Unterbauch, der hat eine ganze Reihe von Symptomen. Und wenn jetzt hier eben der Stress wirklich auch psychisch dazukommt, dann hat der Körper nichts dem entgegenzusetzen, sozusagen keine Kraft, kann dem nicht entgegenwirken. Hier gibt es eine Idee und da können Sie entweder zurückgreifen auf die Rezeptur Digestin oder Sie können selber hier sehen, Granatapfelkerne, Zimt, Ingwer, langer Pfeffer, Kardamom, ätherische Öle, Gewürze wirklich in einer intelligenten Form zusammengesetzt, die können die Verdauungssekretion, die Verdauungssäfte aktivieren. Und das ist ja das Verdauungsfeuer. Dürfen auch nicht vergessen, der Darm hat eines der größten Immunorgane, das kann nur funktionieren, die ganze Verdauung, auch das Immunsystem des Darms, wenn die Sekretion funktioniert. Das ist ja ein permanentes sozusagen Ausscheiden von Sekretion, von Magenflüssigkeit, von Verdauungsflüssigkeit, die wir wieder aufnehmen. Und da drinnen sind diese ganzen Immunglobuline, all das, diese ganzen Botenstoffe, die drinnen sind, um die Nahrung zu verdauen. Wenn das reduziert ist, weil der Magen schon als erster merkt, da halte ich zurück, dann kann das nicht funktionieren. Und die Antwort ist unter anderem auch wirklich eine wärmende Struktur zuzuführen. Und das wäre das Padma Digestin. In diesem Fall diese Zusammensetzung aus 5 Kräutern. Und ich habe Ihnen erzählt, die tibetische Medizin wurde im 8. Jahrhundert entwickelt und auch damals scheint es schon bekannt zu sein, dass manche Menschen eine geschwächte Verdauung haben, weil diese Rezeptur Sendo 5, also die 5er Rezeptur, Sendo heißt Granatapfel, also Granatapfel 5 Rezeptur, die ist schon in den Büchern aus dem 8. Jahrhundert erwähnt. Und jetzt noch zum letzten Stresstyp, einfach alles wächst mir über den Kopf. Es ist wirklich zu viel und auch psychisch gemeint, die Gedanken ziehen nicht vorüber. Jetzt wäre natürlich einerseits der Ratschlag, jetzt fangen wir an, diese Leere zu erzeugen, 5-mal am Tag einmal sich auf die Atmung zu konzentrieren. Das ist sicher ein Weg, ich möchte dem überhaupt nicht entgegen. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, jeder, der das kann, super, aber es gibt eben Situationen, wo das nicht gelingt. Und vor allem dann, wenn es im Moment zu viel wird. Es kann Trauerarbeit sein, es kann Stress sein, verschiedene Möglichkeiten, Übermüdung, weil man nicht einschlafen kann, die Gedanken drehen sich. Es geht aber auch einerseits die kleinen Kinder, Schulstress gibt es ja heute auch nicht, hört ja auch immer mehr, das wird mit Psychopharmaka geantwortet. Vortragsstress, ich bin vielleicht auch gestresst, also das ist auch durchaus für alle diejenigen, nicht? Man kennt ja das Lampenfieber und so weiter. Also immer dann, wenn man vor Anspannungen steht, was ist da für die Tibeter, wie bezeichnen die das? Die Lungenergie, das Bewegende steigt jetzt auf und steigt in den Kopf. Das ist so ein Beispiel wieder, das Wort Stress gibt es ja dort nicht. Es gibt das Lungentriebwerk, diese drei Prinzipien, sonst erklären wir uns das, wie das funktioniert. Es steigt in den Kopf hinein. Psychischer Stress, Prüfung, Trauerarbeit, die innere Unruhe, diese Spannungszustände, nicht einschlafen können. All das ist diese Lungenenergie. Das heißt, für die Tibeter heißt es jetzt wieder zurück zur Mitte finden. Natürlich muss man selber auch weiter daran arbeiten. Es gibt also keine Wunder aus der Pille oder so, die möchte ich Ihnen überhaupt nicht versprechen. Es sind Anlasspunkte, dass man dem Körper einen Impuls gibt, wieder selbst tätig werden zu können, aus einem Loch herauszufinden. Das ist, glaube ich, einer dieser Ansätze. Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt am Schluss nur kurz zeigen können, dass das tibetische Wissen sehr praktisch orientiert ist, dass man hier das alte Wissen nicht nur abtun sollte. Ja, das ist historisch oder in dem Sinn, man kann das auch mit moderner Forschung durchaus in Verbindung bringen, mit modernen Ansätzen. Tipps für den Alltag, Hilfe durch Kräuter ist sicher wichtig. Ich glaube, ich habe Ihnen einige praktische Tipps gegeben und vielleicht andere, die Sie, wenn es wirklich Probleme gibt, dann auch ansetzen können. Im Wesentlichen geht es auch darum, dass Sie selber die Initiative ergreifen und viele von dem, was Sie heute gehört haben, auch mitnehmen und das eine oder andere auch anwenden können.
Der Schweizer Dr. Herbert Schwabel hat mit seinem Vortrag unsere kleine Wochenendserie im Hörsaal beendet, bei der sich alles nur ums Essen drehte, den Folgen und was man notfalls dagegen tun kann.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.